Reptilien-Auffangstation München, der Podcast. Hallo, ich begrüße euch zur 5. Folge von Wissen schützt Tiere, dem Podcast der Auffangstation für Reptilien in München. Ich bin Manuela Bauer und führe euch als Host durch unser heutiges Thema: Haltung von Reptilien in REC-Systemen. Ich habe diese Haltung vor sehr vielen Jahren in einer Privathaltung gesehen und mir hat es ehrlich gesagt damals ein bisschen die Sprache verschlagen. Denn es handelte sich bei dem Halter um einen Tierfreund und Artenschützer. Ein echter Artenschützer sitzt mir gegenüber, Dr. Markus Bauer, der Leiter der Auffangstation für Reptilien, der diese Haltung strikt ablehnt, glaube ich zumindest. Markus, gehen wir gleich in die Vollen, hallo.
Ja, grüß dich.
Magst du beschreiben, wie die sogenannte REC-Haltung aussieht und was sie für die darin gehaltenen Tiere eigentlich bedeutet?
Ja, im Grunde ist ein REC vergleichbar mit einer Kommode oder einer Legebatterie für Hühner. Also wir können mit so einem REC auf wenigen Quadratmetern in die Höhe bauen und können wie ja so eine Unterwäschekommode mit Schubladen, also mit Wannen, ganz viele Tiere übereinander stapeln. Und es gibt halt sicherlich ein paar Argumente, warum man das mal angefangen hat. Es ist hygienisch, es ist sehr wenig zeitintensiv, ne? Du ziehst das Blattel Papier raus und das Ding ist sauber gemacht und es gibt ja auch die, wie soll ich sagen, die Meinung, dass die Tiere da besser züchten, wenn sie in so einer Schublade leben. Ist völlig klar, wenn du keine Reize hast, springst du natürlich auch, was Paarung angeht und so, auf den erstbesten Reiz an, der kommt, weil du froh bist, dass irgendwas passiert. Und das ist halt für mich auch das große Problem an der Geschichte.
Also kann man das ganz kurz noch beschreiben? Das ist wie eine Schublade, da ist einfach ein Blatt Zeitung drin, das ist abgeschlossen, ist da auch noch ein Deckel drauf und das Tier kommt rein und fertig und wird reingeschoben.
Also, du musst dir das wirklich vorstellen wie Schubladen. Mhm. Die Wanne, die drin ist, schließt mit dem nächsten Brett ab, nach oben hin. Das heißt, du brauchst keinen Deckel für deinen Behälter, sondern schiebst den rein. Und wie eben die Schublade für die Socken, ist es oben mit dem nächsten zu. Und es fällt kaum Licht rein, also Beleuchtung gibt es da in der Regel nicht. Das ist, wenn überhaupt, dann indirekte Beleuchtung durch einen Raum, in dem das Ding steht.
Sauerstoff?
Sauerstoff kommt rein, man kann ja Löcher bohren. Der Untergrund ist frei wählbar, also ich habe auch schon Racks gesehen mit Rindenmulch drin oder mit Küchentüchern, mit Zeitungspapier, mit Hobelspänen. Ist ganz unterschiedlich. Dann stellst du noch eine Wasserschüssel rein und wenn du ganz lieb bist, aus Plastik ein Versteck, wo das Tier sich reinringeln kann und dann war's das. Mhm. Also das ist im Grunde wie wenn du als Mensch in einem gefliesten Klo eingesperrt bist. Also es gibt keine Reize, es gibt keine Ausstattung, es gibt keine, keine Lebensraumelemente, die dir Abwechslung oder ein natürliches Verhalten ermöglichen, sondern du liegst halt da drin und wartest, bis Futter reinfliegt oder du ein Ei legen darfst.
Das ist ja irgendwie so ein bisschen zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben, also ein vor sich hin vegetieren für
die Tiere. Ja, das ist im Grunde genau der Punkt. Wie soll ich sagen? Ich glaube, dass viele, viele Menschen, die Tiere im REC halten, jetzt gar nicht schlechte Menschen sind, die irgendwie keinen Bock auf Tierhaltung haben, sondern die sind überzeugt von diesen Hygienevorteilen, von diesem Platzvorteil, den man da hat. Und man kann sich zum Beispiel beim Königspython natürlich auch durchaus einreden, der lebt ja häufig einen Großteil seines Lebens in irgendwelchen Höhlen, dass der damit glücklich ist. Und da gibt es auch Argumente, dass auch wieder beim Königspython, dass die zum Beispiel zu doof sind zum Klettern und wenn die runterfallen, sich wehtun. Und deswegen muss man das verhindern. Also man kann sich das immer schönreden, aber man muss es von der anderen Seite eben auch angucken. Du kannst keinerlei Grundbedürfnisse der Tiere, die über Essen, Trinken, Schlafen, Rausgehen, erfüllen. Also im Grunde ist es genau so wie ein Rind in Anbindehaltung, ein Schwein im Kastenstand oder ein Huhn in der Legebatterie.
Aber das müsste den Haltern doch auch irgendwie bewusst sein, oder nicht?
Jein, ja. Ich weiß es nicht. Also
ich hab's befürchtet.
Ich glaube, oft macht man sich da halt gar keine Gedanken drüber. Und wenn es jeder macht, wird es ja schon okay sein. Und das ist ja in Deutschland auch ein großes Problem, weil das Rack ja nicht dezidiert verboten ist. Aber es ist halt auch nicht duldungsfähig, sage ich mal, weil du eben die Mindestansprüche ans Leben, die Tiere haben, nicht erfüllen kannst. Und den Gedankenschritt gehen offensichtlich viele nicht, sondern nutzen die vermeintlichen Vorteile und dann ist gut.
Und was sagt das Tierschutzgesetz dazu?
Das Tierschutzgesetz sagt im Grunde gar nichts dazu. Das sagt ausschließlich im Paragraph 2, dass wir Tiere art- und verhaltensgerecht unterbringen müssen. Das heißt, wir müssen ihnen das bieten, was ihre Biologie vorgibt. Und die Details sind beschrieben in diesem leider sehr alten Mindestanforderungen in Gutachten. Und da wird eben über Bodengrund, über Klettermöglichkeiten und so weiter geredet. Und diese Vorgaben können in den meisten Racks nicht erfüllt werden. Es gibt welche, die sehr hoch sind, die man einrichten kann wie ein Terrarium, dann ist es auch okay. Aber die meisten sind halt wirklich flache Plastikwannen. Die gibt es mittlerweile auch aus grauem Kunststoff, da fällt also auch kein Licht mehr rein und in der Mitte ist wie so ein Vulkankegel gegossen, damit die Tiere das Wasser nicht umschmeißen können und da drin haust du dann.
Aber wenn es so ist, dass jetzt die Mindestanforderungen nicht erfüllt werden, kann ich so einen Halter anzeigen?
Ja.
Kann ich.
Also das ist mittlerweile auch durchaus so, dass, wie soll ich sagen, die Behörden da hellhörig geworden sind, das ist sicherlich auch ein Stück weit unserem Gequengel mit zu verdanken, dass sie eben sagen, sowas ist zwar nicht verboten, aber es ist auch nicht genehmigungsfähig, weil eben die grundlegendsten Minimalanforderungen, die die Tiere haben müssen, um abzugrenzen von der Tierquälerei, da gar nicht erfüllt werden können. Also im Grunde.
Und dann könnte eine Beschlagnahmung stattfinden.
Genau, das passiert auch durchaus häufiger. Nicht nur durch mich. Also das ist mittlerweile schon im Bewusstsein angekommen und die Behörden gucken da auch genauer hin. Da gibt es auch mittlerweile ein paar Gerichtsurteile dazu, dass das einfach so nicht statthaft ist.
Was waren denn bei euch für Beschlagnahmungen?
Och, wir haben das immer wieder. Wir hatten jetzt vor 2 Jahren war es, glaube ich, wir haben da ja schon mehrfach drüber gesprochen, Züchter, die eben ausgeräumt werden mussten, weil es da wirklich aussah wie in der Legebatterie und die Tiere ohne Licht und ohne alles in diesen Schubladen vor sich hin vegetiert haben. Und zum Teil sieht man da halt auch Bilder, wo es dir echt schlecht wird, weil so eine Schlange, so ein großes Königspython-Weibchen mit 1,20 Meter, die ist dann unterarm dick und die füllt im Grunde diese Wanne völlig aus. Also das ist wie vorbereitet zum Tiefkühlen, um es mal ganz böse zu formulieren. Also nur so in einer Tupperdose und rein in die Kühlung.
Was hast du da, waren da auch tote Tiere dabei? Kann ich mir schon vorstellen.
Nein, waren nicht, aber es waren sehr viele kranke Tiere dabei. Die toten Tiere findest du eher in Animal Hoarding Fällen, also wenn Leuten ihre Tierliebe über den Kopf wächst, eine Rackhaltung und so eine Zuchthaltung ist ja schon eher was durchrationalisiertes, was gewinnorientiertes.
Okay, strukturiert.
Ja.
Und nicht Animal Hoarding, das Gegenteil praktisch, ja.
Ja.
Mhm, genau. Interessant. Okay. Und wird es heute noch häufig praktiziert? Was ist denn da so deine Erfahrung?
Es wird nach wie vor häufig praktiziert. Das Ganze kam ja aus Asien und den USA rüber als Rationalisierung. Es gab dann auch das eine oder andere Gutachten, das das für ganz toll erklärt hat. Und viele Halter sind da einfach aufgesprungen, weil es eben rationalisiert ist und weil man mehr Tiere auf weniger Quadratmeter unterbringen kann und natürlich auch den Gewinn steigern kann. Das Ganze hat, weil du vorhin den Artenschutz mit reingebracht hast, hat sich auch dahingehend erstreckt, wenn man jetzt zum Beispiel Amphibienzüchter im Rahmen von Artenschutzprojekten anschaut, da gibt es ja Infektionskrankheiten, die wirklich super gefährlich sind und am Ende sitzen die Tiere dann eben auch in so Schubladen, weil es hygienischer ist, weil man diesen Chytridpilz verhindern kann, weil man desinfizieren kann. Also du siehst, das verteilt sich auch in Randbereiche, wo man es gar nicht erwarten würde.
Jetzt hast du gesagt, irgendwie in der Zucht, also wo wird es denn noch, also in Privathaltung wird es angewandt, in der Zucht, in Zoohandlungen natürlich, ne?
In Zoohandlungen, wir haben auch ein Rack für die Quarantäne, weil wir da eben genau diese Desinfektion und die Überwachung der Tiere sicherstellen müssen. Aber auch da muss man ganz klar sagen, das muss ganz eng zeitlich begrenzt sein. Und auch nur da ist es vom Tierschutzrecht abgedeckt. Du darfst in der Quarantäne, wenn du medizinische Gründe hast, Haltungsbedingungen minimieren, aber eben nur, solange es zwingend notwendig ist und immer mit der Prämisse, das hört wieder auf.
Ja, ist wahrscheinlich also Zuhandlung, Großhandel. Ich denke mal, in der Tierklinik könnte es auch angewandt werden. Ne?
Ja. Also ich meine, Tierklinik, ne, wenn man so typische Hund-Katze-Maus-Tierklinik sich anschaut, da gibt es ja auch Patientenkäfige, die mit einer schönen Tierhaltung nichts zu tun hat. Mein verstorbener Chef hat immer gesagt, wenn du ins Krankenhaus musst, kannst du dir die Bettwäsche nicht aussuchen und wirst da auch keine Raumgestalterin haben, die dir das anhübscht, sondern du musst eben für die Zeit, die du behandelt wirst, mit dem klarkommen, was rational zu bieten ist. Da würde ich auch sagen, kann man mit so einem Thema leben, also Quarantänebehandlung, aber
ja
eben
alles
nicht
zeitlich begrenzt,
genau nicht hast, ja. für ein dauerhaftes Leben in Anführungszeichen, weil das ist bestenfalls vegetieren.
Da möchte ich jetzt eigentlich nochmal hin in die Privathaltung, weil wo ist der Anreiz in der Privathaltung? Ich meine, ich halte ja so ein Tier auch, sage ich jetzt mal, wegen der Schönheit, um es anzuschauen, in einem schönen Terrarium, was schön geformt und ausgestaltet ist, irgendwie. Ich sehe ja nichts, wenn das Tier in der Reckhaltung liegt. Also verstehe ich nicht, wo ist die Motivation?
Ich weiß es nicht. Vielleicht ist da ein bisschen Sammeln im Hintergrund. Ne? Also wie so Briefmarken im Album. Und da stelle ich jetzt mal bösartigerweise, dass man eben mehr Tiere haben kann, dass man vielleicht... Wir hatten ja über Morphen schon gesprochen, verschiedene Farbschläge, wie in so einer Briefmarkensammlung stapeln kann.
Ja,
aber
da muss ich ja immer die Schublade aufmachen, um es anzuschauen.
Ja, also für mich entzieht sich das schon dem Verständnis, weil ich würde mein Tier schon gerne sehen wollen. Ich würde gerne Freude an meinem Tier haben wollen. Und die Freude, die ich mir so vorstelle, hat halt weniger mit einem Häkchen in einer Wunschliste zu tun, habe ich, sondern ich möchte sehen, ich möchte es beobachten. Also für mich ist das eine Tendenz, die mit dem, was wir unter Terroristik verstehen und was die Motivation zur Terroristik ist, eben mit diesen Tieren zu leben, sie zu beobachten, sie zur Nachzucht zu bringen, vielleicht hat es nichts mehr zu tun, weil das ist wie Massentierhaltung und Terroristik hat für mich immer auch mit dem Kontext zu tun, dass ich eben ein Tier in seinem Lebensraum in meinem Wohnzimmer haben will. Ich will ein Stück Lebensraum mit einem spannenden Tier, das ich beobachten kann, und das funktioniert in so einer Schublade für meine Begriffe nicht. Also ist ja auch was, wo der Halter sich beschneidet, weil er eben diese Freude am Tier gar nicht hat.
Ja, eben. Deswegen verstehe ich die Motivation nicht.
Haben,
okay. Irgendwie, also doch wieder eine Sammelgeschichte, aber in strukturierter Form. Also nicht wie der Messy Animal Hoarder, sondern der strukturierte Sammler sozusagen. Ja?
Genau, ja. Mhm. Und ganz häufig sieht man eben, dass da wirklich eben die züchterische Idee im Hintergrund ist. Also es geht nicht darum, eine bedrohte Art durch Vermehrung zu erhalten, sondern es geht darum, bestimmte Tiertypen, bestimmte Farben, bestimmte Morphen zu haben, die gezielt zu reproduzieren. Und dann ist natürlich der Schritt zur Gewinnerzielungsabsicht sehr schnell da.
Ja. Das habe ich mal, ich habe mal einen Beitrag gemacht über Asseln und da wurde auch, also gezüchtet, alle möglichen Farbmorphen und so weiter und da war auch, ja, also jetzt nicht direkt die Reckhaltung, aber die waren in so Plastik.
Ja, so Wändchen halt.
Ja, so Wändchen, genau, ja, du sagst es, ja, genau. Also.
Wobei ich denke, wir sollten uns gar nicht so über Plastikwannen aufregen, grundsätzlich. Ich kann eine große Plastikwanne mit Deckel im Grunde gestalten und betreiben wie ein Terrarium. Und wenn es den Tieren da drin gut geht, ist mir das wurscht, ob das in einem Regal steht oder ob das offen steht, ob das aus Plastik oder aus Glas oder aus Holz ist. Worum es mir eigentlich geht an der ganzen Geschichte, ist, dass in vielen Fällen den Tieren keinerlei Lebensqualität geboten werden kann zugunsten von rationaler Unterbringung. Das ist für mich der Knackpunkt. Ob das hübsch ist, ob das aus Plaste ist oder nicht, ist mir völlig egal. Mir geht es darum, wie geht es dem Tier, das drin sitzt. Mhm. Und das ist das große Problem bei ganz vielen Rackhaltungen.
Also diese Asseln, die hatten wirklich alles an Laub und Moos und Steinen und Holz und da war schon was geboten, sage ich jetzt mal.
Genau, und dann ist die Tierhaltung auch völlig in Ordnung. Ich muss da jetzt kurz einen Schwank aus meiner Jugend erzählen.
Unbedingt.
Ich musste mal eine gewerbliche Tierhaltung begutachten, also als Sachverständiger, und bin da wirklich mit Bauchweh hingefahren, weil ich eben wusste, dieser Herr hält seine Tiere in Racks. Und der junge Mann ist durchaus streitbar und mir war also ein bisschen mulmig, weil ich wollte mich da jetzt nicht irgendwie kloppen. Und komm in diese Haltung rein und ja, es waren Racks, aber es waren riesige Schubladen, die sehr hoch waren, da waren Äste drin, da war Laub drin, die Tiere konnten erhöht liegen, nur das Ganze war in ein Regalsystem geschoben. Und mir wurde dann von einer Tierrechtsorganisation vorgeworfen, ich sei bestochen worden oder sei käuflich, weil ich eben diese Tierhaltung nicht moniert habe. Aber in diesen Kunststoffwannen hatten die Tiere wirklich definitiv alles, was sie brauchten, und somit gab es auch keinen Grund, mich da zu streiten oder das zu monieren, weil wichtig ist immer, was hat das Tier an Lebensraumqualität und wie geht es dem Tier da drin. Mhm. Und da kommst du dann, obwohl du sagst, du bist strikt gegen diesen Schmarrn, kommst du auch in Situationen, wo du sagst, okay, das ist jetzt was, was ich nicht schön finde, aber was nicht zu bemängeln ist. Und da bist du nicht käuflich und nicht korrupt, sondern du machst einfach nur deinen Job und legst die Kriterien an, die dir eben dieses Mindestanforderungen in Gutachten vorgibt.
Ja, da wollte ich doch noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ich glaube, da gab es, du hast mal erwähnt, eine Dissertation von der Tina Holland über Reckhaltung gegenübergestellt im Terrarium. Kannst du darüber was erzählen?
Also wir haben ja über Jahre als Auffangstation gesagt, wir finden die Reckhaltung grundsätzlich eher nicht gut. Und es ging dann darum, du musst es ja auch belegen können. Ne? Du musst kannst ja nicht nur sagen, finde ich bäh, sondern entweder du hast Argumente und kannst sie belegen oder du hältst den Mund. Und die Dissertation von der Tina sollte eben genau dieses Thema aufgreifen. Das heißt, wir haben während der Quarantäne von Königspythons 24 Stunden Videoüberwachung auch in diesen Quarantäne-Racks gemacht und konnten dadurch sehen, gibt es denn Verhaltensauffälligkeiten, und die waren eindeutig sichtbar. Die Tiere haben entweder überhaupt nichts gemacht, also eine sogenannte Deprivation entwickelt, also resigniert. Oder sie haben, und das fand ich ganz beeindruckend, Fluchtverhalten gezeigt. Also haben versucht, aus einer Ecke rauszudrängen und ein Loch zu finden, wo sie raus können. Nur um zwei Beispiele eben jetzt zu nennen. Also es gab Verhaltensauffälligkeiten im Rack, und die Tiere gingen dann nach der Quarantäne in ganz normal ausgestattete Terrarien mit Temperaturgefälle, mit Feuchtigkeitsgefälle, mit Klettermöglichkeiten, Versteckmöglichkeiten, Sonnenplatz. Und wir haben diese Tiere dann verglichen. Also es waren quasi Tier in Quarantäne und danach Tier im eingerichteten Terrarium. Gibt es da Verhaltensänderungen? Und dieselben Schlangen, die dann im Terrarium saßen, haben wieder völlig normales Verhalten gezeigt, haben kein Fluchtverhalten, kein Vermeidungsverhalten mehr gezeigt. Und selbst die im Rack nur stumpfsinnig dalagen, haben sich gesonnt, sind rumgeklettert und haben wieder Normalverhalten gezeigt. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil eben an diesen Tieren ganz klar sichtbar wurde, im Rack stimmt was nicht. Die wollen da raus oder sie sind so frustriert, dass sie gar nichts mehr machen, während sie sich in einem Terrarium ganz normal verhalten. Das fand ich super spannend, und ich denke, dass die Arbeit von der Tina da auch sehr große Beachtung gefunden hat und mit dazu beigetragen hat, dass eben das Rack als Dauerhaltungssystem doch kritischer betrachtet wird als früher.
Gibt es da noch andere Punkte?
Inwiefern?
Naja, also nur Verhalten wird es ja nicht gewesen sein in einer Doktorarbeit.
Ja, wir haben uns versucht, Hormonwerte noch mit anzugucken. Das ist allerdings schwierig, weil der Nachweis von Stresshormonen bei Reptilien ein bisschen schwieriger ist als beim Säugetier. Da kann man es ja mit Speichel oder mit Kot auch machen. Und wir hatten nur die Reste von Blutproben, die im Rahmen der Quarantäneuntersuchung gemacht werden. Wie soll ich sagen, man nimmt eben Blut, um Viruschecks zu machen und so, und die Reste konnte man dann aufarbeiten, um Cortisolwerte zu sehen. Das ist mitgemacht worden, aber primär im Vordergrund war hier wirklich das Verhalten, weil das Verhalten zeigt mir, ohne invasiv untersuchen zu müssen, stimmt was in der Haltung nicht oder ist alles okay.
Mhm. Welche Tiere sind denn das hauptsächlich, die in Rack-Haltung gehalten werden?
Der überwiegende Anteil sind Schlangen, vor allem Riesenschlangen. In Asien werden aber auch Kobras und sowas in Racks gehalten. auch in Australien und USA auf den Schlangenfarmen sind es im Grunde Racks, in denen die Tiere leben, aber bei uns sind es hauptsächlich Riesenschlangen, die man da pflegt. Es werden aber auch Leopardgeckos zum Beispiel in großer Stückzahl im Rack gehalten. Bei den Züchtern eben sind wir wieder bei den Morphen. Amphibien werden immer wieder in Racks gehalten. Ich habe auch gehört, dass es wirbellosen Haltung, also wie bei deinen Asseln, in Racks gibt, bei Skorpionen zum Beispiel, die dann auch in Schubladen leben.
Also das wundert mich, dass vor allem große Schlangen so gehalten werden. Verkümmert da nicht die Muskulatur? Ich meine, die können sich ja null bewegen.
Ja, aber brauchst du Muskulatur zum Eierlegen? Also ist jetzt zynisch, ich weiß, aber im Grunde geht es da ja nicht um gesunde, gut bemuskelte Tiere, die sich toll bewegen können. Das ist ja völlig wurscht, sondern das Tier existiert, es ist reproduktionsfähig und es bleibt da drin irgendwie am Leben. Und mehr ist es nicht.
Ja, aber das funktioniert doch nicht mit dem Tierschutzgesetz irgendwie.
Nein, tut's auch nicht. Und das ist für mich eine große Aufgabe, die wir noch haben, dass wir da ein Bewusstsein schaffen, sowohl bei den Behörden, dass eben da eingeschritten wird, aber vor allem bei den Tierhaltern. Weil, wie gesagt, ich sage das nochmal, jemand, der Tiere im Rack hält, ist nicht zwangsläufig ein schlechter Mensch, der aus niederen Beweggründen seine Tiere quält. Ich glaube, dass wir da viele Tierhalter haben, die indoktriniert sind durch Meinung, durch Internet, durch was auch immer und die, denen gar nicht bewusst ist, dass die Tiere da drin wirklich dauerhaft leiden. Und das ist so, was mein Anliegen ist, dass da ein Umdenken erfolgt, dass also Menschen nicht naiv in die Tierschutzfalle rennen, weil sie meinen, das ist okay. Weißt du, wie ich meine? Also ich möchte,
ja,
dass...
Nicht
dass
ganz, weil es ist ein bisschen vermischt, Markus, für mich. Ihr habt ja auf der einen Seite so ein Positionspapier, nennt man das, ja, glaube ich, rausgegeben, ja, wo die Auffangstation ganz konkret gegen jegliche Reckhaltung ist. Ja. Und auf der anderen Seite hast du mir aber vorher gesagt, ja, aber wenn das gut ausgestattet ist mit Blättern und dies und das, dann geht's wieder. Also ganz eindeutig ist es nicht.
In dem Moment, wo ich eine Riesenkiste in ein Regal schiebe, egal ob die aus Plastik ist oder nicht, wenn die völlig eingerichtet ist, wenn die alle Lebensraumelemente beinhaltet, also Kletteräste, Verstecke, von mir aus eine Pflanze, Feuchtigkeitsgradient und so weiter, dann ist das ein Terrarium für mich. Ein Rack, okay, ist für mich eine fiese, nackige Schublade, in der ein Tier drin liegt und wartet, dass es stirbt.
Ja, okay, das war jetzt anschaulich erklärt.
Und ich möchte einfach, dass Tierhalter wieder dahin kommen, dass sie sagen, okay, ich übernehme Verantwortung für ein Lebewesen, das hat Bedürfnisse und die muss ich abdecken. Und es ist eben nicht damit getan, dass es frisst und kackt und Eier legt, sondern es gibt weit mehr im Leben und wir beanspruchen das für uns Menschen, wir beanspruchen das für unsere Hunde, unsere Katzen und bei Reptilien ist ganz genau derselbe Anspruch auch da und der muss umgesetzt werden. Und wenn ich eben Haltungssysteme habe, die das nicht können, egal ob die aus Gitter sind, aus Plastik, aus Holz oder aus Gold, ist mir völlig wurscht, solange sie Lebensbedürfnisse von Tieren nicht erfüllen können, sind sie abzulehnen. Und ja, wenn die so modifiziert werden können, dass die Bedürfnisse der Tiere wirklich erfüllt werden, ist mir wurscht, wie die Dinger ausschauen.
Also, ja, das Entscheidende ist schon, wie du sagst, das hat aber auch was wirklich mit dem Bewusstsein der Halter zu tun. Ja. Mir fällt da irgendwie jetzt was anderes ein. Ich beim Asiaten bei mir, die haben Fische und ich habe denen dann wirklich Pflanzen mitgebracht, weil ich es nicht mehr ertragen habe, die haben Fische. Und das haben die nicht verstanden. Ich habe gesagt, aber die brauchen was zum Knabbern, irgendwie, die brauchen Beschäftigung und da können sie sich drin verstecken und so weiter. Und in der Zeit sind die auch wirklich enorm gewachsen, als die Pflanzen drin waren. Sonst sind die immer gleich nach ein paar Wochen gestorben. Sag ich, nein, Leute, die können bis zu 20 Jahre alt werden bei guter Pflege. Ah, oh, macht nichts, kostet nur 3 Euro.
Ja, das ist genau der Punkt. Ich glaube, wir müssen uns einfach klar machen, Tiere sind nicht Deko. Tiere sind auch nicht Gegenstände, die ersetzbar sind und wo es wurscht ist, ob die dabei draufgehen. Sondern das muss wieder in die Köpfe, es sind Lebewesen und wir übernehmen eine Verantwortung dafür. Und ganz viele Menschen haben zum Teil ja auch sehr selektiv dieses Denken, ist ja wurscht, gibt es ein neues oder mir doch egal, ob Tiere leiden können. Das sieht dann beim Pekinesen, den man auf dem Arm hat, völlig anders aus, aber wir müssen ja nur mal uns Nutztiere anschauen. Selbst da ist es ja eigentlich jedem wurscht, Hauptsache Fleisch ist billig.
Und ja, das will man auch nicht hinsehen.
In die Richtung geht dieses Empfinden. Ja. Also wenn einem völlig egal ist, was mit diesem Lebewesen da passiert, Hauptsache ich habe es irgendwie unter und es ist rational und ich kann noch was damit verdienen. Und das ist eben der Punkt, wo ich sage, da läuft was schief und da möchte ich, dass Menschen wieder lernen, anders zu denken.
Okay. Wie sieht's denn aus mit unserem Tier des Monats, Markus? Gibt es denn Tiere aus der Reckhaltung, die zu vermitteln sind?
Ja, da gibt es einige. Also ich würde jetzt diesmal kein Individuum ansprechen, sondern okay. Wir haben einen ganzen Berg von Schlangen, von Kornnattern über Königspythons bis zu großen Netzpythons, die früher in Racks gelebt haben. Wir haben einen Netzpython zum Beispiel, der ist schon 12 Jahre bei uns. Der
Wie
wurde
abgegeben.
Ja, was wir da haben, 4,5 Meter, 5. Und der hat in so einer Schublade gelebt, die er völlig ausgefüllt hat. Und die Ehefrau des Besitzers hat sich gewundert, immer wenn man da diesen Schieber aufmacht, dann schießt der raus und will beißen. Er ist doch völlig klar. Mittlerweile ist es ein super nettes Tier, mit dem er ganz gut umgehen kann, weil er einfach seine Lebensbedürfnisse ausleben kann.
Das stelle ich mir gerade nett vor, wenn so ein 4,5 Meter Tier aus der Schublade rausschießt.
Als wir ihn übernommen haben, war er etwa 2 Meter.
Ja,
und
auch.
Aber das ist schon beeindruckend, wenn der auf dich zuschießt.
Okay. Jetzt aber ganz kurz nochmal, das interessiert mich einfach, dass die Muskulatur nicht verkümmert ohne Bewegung.
Tut sie.
Also wenn die dann.
Tut sie.
Ah ja, und wenn der dann rauskommt und jetzt bei euch so lange in einer normalen Haltung gelebt hat, verbessert sich das alles wieder?
Ja, also im Grunde ist es wie bei anderen Tieren oder bei uns Menschen auch. Also ich war ja jetzt ein Jahr lang krank mit meiner Wirbelsäule. Meine Muskulatur ist total zurückgebildet, weil ich ganz viel nicht tun durfte. Und das muss ich jetzt halt wieder aufbauen, indem ich jetzt wieder normal agieren kann und dann kommt die Muskulatur auch wieder. Aber für die Tiere ist es natürlich eine Umstellung, das ist völlig klar.
Aber der bewegt sich dann schon freiwillig, ihr macht kein Trainingsprogramm mit dem.
Nein, wir machen kein Trainingsprogramm, die bewegen sich ganz, ganz selbstständig und die wollen sich ja auch bewegen. Also es ist ja nicht so, dass Lebewesen die Möglichkeit zur Bewegung haben und die nicht nutzen. Sondern das ist ja ein ganz normaler Ablauf, ein ganz normales Verhaltensrepertoire, das Tiere haben. Und mir fällt es im Moment zum Beispiel bei der Gartenarbeit schwer, da jetzt hinzuklotzen. Ich muss halt Pausen machen und muss mich meiner vorhandenen Muskelmasse anpassen. Und so ist es bei den Tieren auch, aber die kommen da sehr, sehr schnell wieder in normales Verhalten rein und bauen auch Muskulatur wieder auf und entdecken in Anführungszeichen, dass sie eben viele Dinge wieder tun können, die eigentlich normal sind und die vorher nicht gingen.
Als Fazit, gibt es denn irgendwelche Zahlen, Markus? Also, oder hast du einen Überblick, was denkst du, wie ist der Anteil, wie die Reckhaltung in Deutschland ist, prozentual zu Terrarien?
Ich glaube, dass das Gott sei Dank relativ niedrig ist. Also Betonung liegt auf relativ, weil du eben, wenn du Rackhalter hast, dann reden wir über 100, 200 Tiere in so einem Regal. Aber ich glaube schon, dass die meisten ihre Tiere schon normal in Terrarien pflegen, weil sie eben ihre Tiere auch beobachten wollen. Zahlen kann ich nicht nennen, weil wir da auch so ein ganz großes, ich liebe diesen Begriff, Dunkelfeld haben. Ne? Also wenn man nur mal in den Social Media guckt, wer da alles posiert mit seinen Morphen zum Beispiel, da kannst du fast davon ausgehen, dass das Tiere sind, die in Racks leben. Aber wie viele Tiere das sind, weiß kein Mensch. Mhm. Wir wissen ja auch bei diesen Hobbyzüchtern, die alle auf den großen Wurf warten, nicht, wie viele Tiere die sitzen haben.
Ja.
Und da ist eben auch wieder das Artenschutzrecht in dem Fall ein bisschen hinderlich, weil es betrifft hauptsächlich Königspythons. Königspythons sind zwar geschützt, aber nicht meldepflichtig. Das heißt, die Behörden wissen auch nicht, ob beim Herrn Müller 10 oder 100 Tiere sitzen, genau.
Ja, verstehe. Ja, spannend. Da hilft nur Aufklärung, würde ich sagen. Ne?
Ja, und da muss man leider Gottes dann eben auch immer wieder der Böse sein. Und wir werden da also durchaus angefeindet, Tina auch. Unter anderem, weil behauptet wird, dass wir quasi, wenn wir die Tiere aus dem Rack ins Terrarium setzen, dass wir sie gefährden, weil sie eben runterfallen könnten zum Beispiel. Völliger Bullshit, aber damit musst du leben. Das macht den Job natürlich nicht schöner, aber keine Medaille ohne Kehrseite. Mhm.
Aber das nächste Mal haben wir ein schönes Thema. Und zwar in der 6. Folge, da geht's hinaus in die Natur und ich werde dich in meinen Naturgarten entführen. Und da gehen wir dann auf die Suche nach den Urviechern. Ich bin schon sehr gespannt, ob wir meinen Teichmolch zu sehen bekommen. Mhm. Hoffe, die Bauarbeiten sind dort vorbei. Da werden gerade Wasserrohre verlegt. Und wir sehen ein paar Tiere in freier Natur.
Das ist doch mal eine wunderbare Aussicht, auf die ich mich schon sehr freue.
Okay, dann bis dahin, Markus. Ciao, danke und
danke dir. Tschüss.
Servus.
Reptilien-Auffangstation München, der Podcast.